Guten Morgen zusammen. Schön sind ihr alle da, wo auch immer das ihr seid. Ja, diese Woche sind Nobelpreise verleiht worden und ich bin mir nicht ganz sicher, ob nicht jemand von euch auch einen bekommen hat. Ich habe nicht alles mitverfolgt. Aber auf jeden Fall, was ist am Freitag für einen vergeben worden? Frieden. Genau. Der Friedensnobelpreis. An wer? An Jesus? An Kille? Da habe ich doch gewusst, dass du da weißt. Es sind die zwei Journalisten. Ein russischer Journalist und eine philippinische Journalistin haben den Friedensnobelpreis bekommen. Die heutige Predigt hat den Titel «Mensch sein mit einem Ziel». Die Journalisten, die haben den Friedensnobelpreis bekommen, die sind geehrt worden, weil sie eben auch ein Ziel haben. Sie haben das Ziel, sich für Frieden, für Freiheit, für Wort und für Demokratie einzusetzen. Und vielen Journalistinnen und Journalisten ist das Ziel so wichtig, dass sie sogar persönliche Einbussen, dass sie sogar Verfolgung und in immer mehr Fällen leider sogar Ermordung in Kauf nehmen. Sie setzen sich also so ein für ihr Ziel, dass sie damit rechnen, es kann sein, dass sie umgebracht werden. Und da finde ich sehr edel, da finde ich wirklich eindrücklich, das Lebensziel, sich für Frieden, für Freiheit, für Demokratie einzusetzen. Die meisten Leute haben irgendein Ziel. Gewisse haben mehrere Ziele, gewisse haben vielleicht auch rauende Ziele, mal da, mal das. Die einen gehen alles, um reicher zu werden, um noch ein schöneres Haus zu haben, vielleicht eine Yacht. Andere probieren zumindest keine Schulden mehr zu haben, irgendeinmal. Und wieder andere wollen einfach unabhängig sein. Die verkaufen vielleicht ihr Haus und sind einfach noch im Camper unterwegs, weil sie wollen unabhängig sein. Das ist ein grosses Ziel. Für wieder andere ist Schönheit ein grosses Ziel. Und es ist verrückt, wie viele Leute sich unter das Messer legen für das Ziel. Das ist ja auch immer mehr. Und Glück, ja, glücklich wollen ja sowieso alle werden. Manche Leute machen sich Jahres-, Monats-, Wochen-, Tagesziel und es gibt wirklich auch solche, die machen gute Erfahrungen mit dem, sich Ziel zu setzen. Aber viele haben auch Mühe mit Ziel. Mir geht es einmal ein bisschen so. Ziel können deprimieren, dann nämlich, wenn man sie nicht erreicht oder wenn man sie zu langsam erreicht. Und bei mir ist vielleicht das Zweite häufig so, ich will etwas machen und denke, okay, bis dann machst du das und bin ich einfach nicht so weit, wenn ich will. Und das ist manchmal deprimierend. Ziel können deprimieren. Es gibt viele Berater, die sagen, hey Leute, macht euch doch gar kein Ziel. Die Ziel, das ist ein Kabis, das bringt nichts, das nervt nur. Macht euch doch kein Ziel. Überlegt lieber überlegen, ja, was ist der nächste Schritt? Ja, das kann auch ein Ziel sein, einfach ein Mini-Ziel. Aber manche sagen wirklich, hey, Ziel setzen, vor allem so hohe Ziel, das macht nicht viel Sinn. Ziel können sie ja wirklich unter Druck setzen. Ich will bis Ende Monat 5 Kilo abnehmen. Das ist mein Ziel, das setzt einem unter Druck. Ich muss bis Ende Jahr die Schulden zurückzahlen, sonst habe ich ein Problem. Ich muss. Und das Ziel kann schnell einmal ein Müssen werden. Und als ob wir nicht schon genug mühen in unserem Leben, setzt Jesus in der Bergpredigt noch ein heftiges Ziel drauf. Er sagt nämlich im Kapitel 5, Vers 48, der soll vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Der soll vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Krasses Ziel, nicht? Aber das Ziel, das ist erst das Ende vom heutigen Abschnitt. Das ist erst das Ende von dem Abschnitt, den wir miteinander anschauen wollen. Schauen wir also zurück, was war vor dem Vers 48? Wir befassen uns ja momentan mit der Bergpredigt. Die Bergpredigt steht in Matthäus Kapitel 5 bis 7 und hat Ähnlichkeiten mit der sogenannten Feldpredigt, die im Lukas steht, Kapitel 6. Bei der Bergpredigt legt Jesus Tora, also Gesetz von den Juden, aus. Er legt Tora aus und betont, dass er die Regeln von der Tora nicht einfach streicht, nicht einfach für nichtig erklärt, sondern dass er die erfüllen will. Seine Tora-Auslegung von Jesus, die hat nicht nur das Christentum, sondern auch nicht-christliche Denker und andere Religionen ganz stark beeinflusst. Der Benni hat uns mitgenommen auf eine Bergtour. Er hat gesagt, ja, die Bergpredigt ist ein bisschen wie eine Bergtour und hat zuerst mal ein einen sanften Einstieg gemacht mit uns, nämlich Seligpreisungen. Dort sagt Jesus, dass Glück eben nicht im Reichtum, nicht in der Schönheit steckt, sondern glücklich sind die, die eben demütig sind, sanftmütig, barmherzig, friedvoll und so weiter. Am letzten Sonntag sind wir dann bei unserer Bergtour an der Stadt auf dem Berg vorbeikommen. So wie die Stadt auf dem Berg für alle sichtbar ist, so sollen auch wir und unsere Taten für alle sichtbar und eben vorbildlich sein. Leben als Vorbild, das war das letzte Sonntagsthema. Und dann ist der Benni zu den sogenannten Antithese gekommen. Nicht Antithese, sondern Antithese. Dort sagt Jesus, Tora sagt, also das Gesetz sagt, das und das, ich aber sage, das. Und das Krasse bei diesen Antithesen von Jesus ist, er tut eben das Gesetz nicht entschärfen, sondern verschärfen. Es wird noch heftiger, als im Gesetz entsteht. Mit diesen Antithesen und auch mit dem letzten Vers, mit dem Vers 48, der soll vollkommen sein, hat Jesus verschiedene Ziele. Ich meine, ganz genau weiss ich es auch nicht, aber einerseits will er uns wirklich herausfordern, ermutigen, die Regeln einzuhalten, wo er darüber redet. Er will uns ermutigen, Salz und Licht zu sein. Er will eben, dass das nicht einfach so an uns runterplätschert und nachher, okay, so what, ist sehr ein höchstes Ziel, da erreiche ich eh nie. Nein, er will uns ermutigen, dass wir da auf die Ziel zuschaffen. Andererseits will er durch die Verschärfung der Tora auch zeigen, dass es eigentlich für uns Menschen absolut unmöglich ist, das alles einzuhalten. Wir brauchen Gnade von Gott und wir haben vorher gesungen, es ist Gnade unfassbar gross. Es ist Liebe grenzenlos. Wir brauchen die Gnade, um Schritt zu gehen. Schritt zu gehen in Richtung Vollkommenheit. Mit dem, was Jesus da gesagt hat, ginkt er aber auch den Pharisäer, Gesetzeslehrer, Schriftgelehrten eins ans Bein. Weil die haben nämlich gesagt, hey Leute, jetzt haltet endlich mal alle Gesetze ein. Haltet mal all die 613 Gesetze ein, die in der Tora stehen. Und wir haben dann noch ein paar weitere Gesetze dazu genommen, bitte die auch noch alle einhalten. Jesus verschärft Tora, um all denen zu sagen, hey, genau dir, liebe Gesetzeslehrer und Pharisäer, genau dir brauchen all die Gnade von Gott. Dir brauchen sie auch. Ja, passend zu meinem Namen fahre ich heute weiter mit der Antithese. Und unsere Bergtour wird dabei immer steiler und heikler. Im Matthäus 5, 33 bis 48 fordert Jesus von seinen Zuhörern ganzen Haufen. Zuerst fängt er mal mit den einfachen Forderungen an und dann werden es immer schwieriger. Und die einfachste, ja, habe ich das Gefühl, das ist das da. Ich sage euch, dass ihr gar nicht selber schwören. Tut nicht schwören. Jesus verbietet schwören. Ich muss sagen, ich habe eigentlich in meinem Alltag nie einen Grund zu schwören. muss gar nicht schwören, kommt mir gar nicht Sinn. Vor 2000 Jahren ist relativ viel geschworen worden. Und insbesondere dann, wenn man wollte, die anderen dazu überreden, irgendetwas zu machen. Besonders dann hat man auch geschworen, wenn man eigentlich nur ein Halbwort oder gar kein Wort erzählt hat. Dann hat man gesagt, hey, ich schwöre. Und sie haben gesagt, ich schwöre bei Gott, ich schwöre bei, weiß auch nicht wem, bei der Erde. Und Jesus sagt, hey, schwöre gar nicht. Ihr müsst nicht schwören. In der heutigen Zeit hört man eben auch etwa die wieder, ich schwöre, zum Beispiel bei mir in der Schule. Und wenn die Schüler sagen, hey, ich schwöre, danach muss man vielleicht ein bisschen vorsichtig werden. Weil es könnte sein, dass eben noch nicht ganz, ganz das Wort ist, das jetzt kommt. Könnte sein, dass sie irgendwelchen Kolleginnen auch irgendeinen Bär aufbinden wollen. Im Moment boomen selbsternannte Experten. Experten, die schwören, dass sie es besser wissen als alle anderen. Experten, die schwören, ich weiss, wie es eigentlich läuft. Und alle anderen sind im Unrecht. Immer dann, wenn so Experten auftauchen, dann muss man schon ein bisschen Alarmglocken haben, die läuten. Aber eben, das Schwören ist auch heute noch das Thema. Aber ich habe das Gefühl, bei uns nicht. Bei uns ist das nicht so eine Geschichte. He? Dann geht es aber weiter. Jesus sagt, euch ein Ja sei ein Ja und euch ein Nein. Und da habe ich das Gefühl, das ist schon manchmal ein bisschen schwieriger. Was will Jesus von uns? Er will, dass wir einfach immer, wenn wir etwas sagen, dass das verlässlich ist. Natürlich dürfen wir auch mal einen Witz machen, aber vielleicht muss man es manchmal sagen, dass man einen Witz macht. Und sonst soll es ja ein Ja sein. Das ist etwas, was mir manchmal ein bisschen schwerfällt. Oder schwerfällt. Ich kann recht gut vergessen. Und wenn ich etwas vergesse, darf ich mich einfach darauf hinweisen, du Andi, könntest du noch, oder hast du nicht einmal, haben wir nicht einmal gesagt, das und das. Also, das ist etwas, das kein Problem ist, mich mal etwas zu erinnern. Gut, also, wir sollen einfach mal dranbleiben mit verlässlich reden. Dann geht es weiter. Bei der 5. und 6. Antithese geht es Jesus um den Frieden. Jesus möchte, dass wir uns für den Frieden einsetzen, so wie da die Journalisten machen, die jetzt den Friedensnobelpreis bekommen. Wir sollen uns für den Frieden einsetzen. Er möchte uns zu Werkzeugen von seinem Frieden machen. Und wenn wir ehrlich sind, ist da gar nicht einmal so erstaunlich, dass Jesus von uns Frieden erwartet und friedlich sein erwartet, weil Jesus wird ja schon so angekündigt, nämlich im Jesaja 9, 5 und 6. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Also Jesus ist ja schon als Friedensfürst angekündigt worden. Und darum ist es eigentlich nicht so eine Überraschung, dass das so ist. Ja, Jesus möchte, dass wir uns für Frieden einsetzen. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, für was? Wieso soll ich mehr für Frieden einsetzen? Schau doch mal in die Welt raus. Wo ist da noch Frieden? Von dem Frieden ist ja wenig zu sehen. Ist da nicht gegen Windmühlen ankämpfen, wenn ich mich jetzt für Frieden einsetze? Wieso soll ich mich einsetzen? Ich finde es aber spannend, wenn man in die Geschichte schaut, oder wenn man zurückschaut, der Frieden hat sich wirklich verbreitet. Vor 76 Jahren ist der Zweite Weltkrieg zu Ende gegangen. Seitdem herrscht in Westeuropa zumindest Frieden. Vorher, vor 1945, war dauernd Krieg. Zweiter Weltkrieg, Erster Weltkrieg, Deutsch-Französischer Krieg und so weiter. Dauernd Krieg. Hey, da ist ein Fortschritt. Es gibt weniger Krieg, zumindest bei uns. Unsere Grosseltern, Eltern oder Teil von euch sind als Kind noch regelmässig von Eltern, Lehrern, Lehrmeistern geschlagen worden, wenn man etwas nicht recht gemacht hat. Das ist heute besser. Besser. Und das ist ein Fortschritt. Das ist ein Schritt in Richtung Frieden. Minderheiten, zum Beispiel die Fahrenden, sind früher ziemlich übel behandelt worden. Sie haben unter Gewalt gelitten. Die offizielle Schweiz beispielsweise hat den Fahrenden Kinder weggenommen. Heute werden die Minderheiten besser geschützt. Ein Schritt in Richtung Frieden. Dass wir heute in einer friedlicheren Welt leben, hat damit zu tun, dass Menschen Jesus ernst genommen haben und zu Werkzeugen von seinem Frieden geworden sind. Auch wenn sie es vielleicht gar nicht zugegeben haben. Vielleicht haben sie gesagt, das hat nichts mit Jesus zu tun. Aber sie haben Schritt in Richtung Frieden gemacht. Und das ist mega cool. Jetzt schauen wir uns den nächsten Abschnitt von der Bergpredigt an. Schauen da das Video an.
Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens.
Dieses Video.
Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn.
Was ist eure Meinung?
Tod,
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 Tod.
Aber ich sage euch, leistet dem, der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand, sondern wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halte ihm auch die linke hin. Und wenn dich einer vor Gericht bringen will, um dir das Hemd wegzunehmen, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn dich einer zwingen will, eine Meile zu gehen, dann geh zwei mit ihm. Wer dich bittet, dem gib. Und wer von dir borgen will, den weise nicht ab. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst deinem Nächsten lieben und deinen Feind sollst du hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde. Segnet die, die euch verfluchen. Tut denen Gutes, die euch hassen und betet für die, die euch verfolgen. Damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel werdet. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten. Und er lässt es regnen über Gerechten und Ungerechten. Wenn ihr nämlich nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn verdient ihr? Tun das nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr damit Besonderes? Ihr sollt also vollkommen sein, wie auch euer himmlischer Vater vollkommen ist.
Okay, das ist der Abschnitt, wo wir jetzt dazu kommen. Und jetzt sagt Jesus, ihr wisst, das heisst Auge um Auge, Zahn für Zahn. Ich aber sage euch, verzichtet auf Gegenwehr. Wenn euch jemand etwas Böses antut, dann nicht. Oder wenn euch jemand auf die rechte Wange hält, dann habt ihr auch die linke Hände. Ich glaube, diesen Abschnitt von der Bergpredigt kann man falsch verstehen. Und zwar beide Aussagen, die wir hier hatten. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das war nicht ein Befehl zur Rache. Man soll rächen, was kommt. Sondern es war ein Hinweis. Hey, Maximum Auge für Auge, Zahn für Zahn. Was heisst das? Wenn ihr also jemand das Auge auskratzt, dann nachher bringt ihn nicht einfach gerade um. Weil in dieser Zeit, oder es hat eben Zeiten gegeben, da hat man immer heftiger reagiert. Der eine kratzt dem anderen das Auge aus, dann nachher schneidet er diesem Darm ab oder was auch immer. Es war einfach immer übler gewesen. Unrecht ist mit noch heftigerem Unrecht geantwortet worden. Und schon in der Bibel, also schon im Alten Testament, heisst es, hey, Auge für Auge, Zahn für Zahn. Das bedeutet eine Einschränkung von der Rache. eine Verhinderung von der Blutrache, also vom Mord, wo in dieser Zeit wirklich noch recht gang und gäbe war. Und es gibt heute noch Länder, wo Blutrache immer noch ein Thema ist. Also Auge um Auge, Zahn um Zahn, da geht es um Verhältnismäßigkeit von der Rache. Dass man nicht mehr straft als nötig. Und in den meisten Fällen ist es sowieso dann um einen Geldbuss gegangen. Also das ist mal das Erste, was ich falsch verstehen kann. Und man muss sagen, Auge um Auge und Zahn um Zahn war so eigentlich auch ein Schritt in Richtung mehr Frieden. Jetzt kommen wir zum Zweiten und das ist vielleicht etwas, wo ich weiß nicht, wie es euch geht, euch auch mal aufgelegen ist. Wenn die jemand auf die rechte Backe hält, dann haben wir auch die linke. Dieser Satz ist häufig als passive, unterwürfige Haltung verstanden worden. Wir Christen müssen einfach immer Ja und Amen sagen zu allem, was mit uns passiert. Und ja, nicht irgendwie uns wehren, sondern einfach wie das Lämmli, das auf die Schlachtbank geführt wird, sich nicht wehren. Ich glaube, das passt nicht wirklich zu Jesus. Natürlich hat er sich für uns als Opfer hingegeben. Aber wir müssen hinschauen, was eigentlich Jesus da sagt und zu wem das er sagt und was die Leute verstanden haben unter dem, was er da sagt. Zuhörerinnen von Jesus und Zuhörer, die haben da ganz anders verstanden als wir. Sie haben ein ganz anderes Hintergrundwissen gehabt. Ihnen war zum Beispiel klar gewesen, dass man auf alle Fälle mit der rechten Hand hält. Weil die linke Hand war unrein, mit denen hat man es hinterputzt und ohne WC-Papier häufig. Darum mit der rechten Hand hat man geschlagen. Und wenn man jetzt mit der rechten Hand auf die rechte Backe schlägt, dann schlägt man mit dem Handrücken. Ihr habt es vorhin gesehen, vielleicht im Video, Jesus ist so geschlagen worden. Und da ist in dieser Zeit eine ganz fiese, entehrende Art und Weise gewesen, jemanden zu schlagen, jemanden zu erniedrigen. Mit dem rechten Handrücken auf die rechte Backe. Mit dem wollte man sagen, du bist nichts wert. So sind wir häufig Sklaven auch geschlagen worden. Oder eben, wir haben es da gesehen, Jesus vor dem Höheren Rat. Da haben die Leute gewusst. Jesus sagt jetzt also, heb die linke Backe auch noch hin. Was sagt er da damit? Was will er? Stell dir vor, du bist jetzt gerade so geschlagen worden, gefeigt worden. Wie reagierst du? Jesus schlägt weder Kampf vor, noch Flucht, sondern Jesus schlägt eine friedliche, sogenannte paradoxe Intervention vor. Und da ist ganz wichtig bei diesem Abschnitt, Jesus sagt nicht, ja, bist einfach da und spiele ein bisschen das kleine arme Lämmli, sondern Jesus sagt, steh da, zeig deine linke Backe und zeig mit dem, du kannst mich nicht erniedrigen. Eine paradoxe Intervention ist nämlich eine überraschende, unerwartete Handlung, die dazu führen kann, dass eine neue Situation entsteht. Dass sich vielleicht sogar Machtverhältnisse verschieben. Solche paradoxe Interventionen, die kann man bei allen Konflikten einsetzen. Einmal einfach nicht so reagieren, wie man es jetzt eigentlich erwartet. Sondern anders, friedlicher. Und das ist das, was Jesus da eben auch sagen will mit dem Vers. Auch bei Konflikt mit unseren Kindern oder mit dem Partner kann man mal einfach ganz anders reagieren, als dieses wahrscheinlich erwartet. Wenn dir dein Kind oder vielleicht der Partner oder wer auch immer provoziert, dann könnte man mal probieren, überraschend anders zu reagieren. Psychologen verwenden das, was Jesus da schon gelehrt hat, in ihren Therapien, und zwar erfolgreich. Paradoxe Intervention, wer noch ein bisschen mehr davon wissen will, auf Wikipedia findet ihr einiges dazu, wirklich ganz spannend. Zurück zu der Ohrfeige. Wenn eben der Geschlagene die linke Wange hat, dann noch überrascht der Schläger. Und es macht ihm auch deutlich, dass eben der Geschlagene nicht einfach die Opferrolle annimmt. Dass er sich nicht einfach entehren lässt. Der Geschlagene bleibt in einer aktiven Rolle. Er nimmt die Opferrolle nicht an. Er widersetzt sich im Schläger auf eine Art und Weise, wo im Schläger das falsche Handeln aufzeigen kann. Das soll den Schläger zum Nachdenken bringen und bietet die Möglichkeit, friedlicher zu werden. Natürlich kann er auch anders reagieren, ist klar, aber es ist eine Möglichkeit zu zeigen, ich lasse mich von dir nicht erniedrigen. Ich bleibe standhaft. Und du musst merken, dass das, was du machst, falsch ist. Um eine paradoxe Intervention geht es auch beim nächsten Satz. Wenn die einen vor Gericht bringt, um dir das Untergewand wegzunehmen, dann lass ihm auch den Mantel. Viele Zuhörerinnen und Zuhörer von Jesus haben Schulden gehabt in dieser Zeit. Es war eine taffe Zeit. Und wer seine Schulden nicht konnte zahlen, der ist vor Gericht geschleppt worden. Hat im Kläger sogar Kleider müssen abgeben. Aber es war ein altes jüdisches Gesetz, dass Gericht den Mantel nicht nehmen durfte. Weil, wir müssen jetzt überlegen, was da steht. Wenn man den Mantel auch abgegeben hat oder auch abgegeben wurde, steht man ziemlich nackt vor dem Gericht. Was sagt jetzt da Jesus? Jesus sagt, hey, wenn einer Untergewand will, gib ihm auch den Mantel. Die Leute haben gewusst, was das bedeutet. Wir stehen fast nackt da, vor dem Gericht. Und das wiederum, da kann das Gericht und den Kläger dazu bringen, hey, brauche ich denn wirklich das Kleid jetzt? Der Mensch steht nicht da, weil er mir das Geld nicht zurückgeben will, sondern weil er in einer ganz üblen Situation steckt. Es geht also darum, mit dieser paradoxen, überraschenden Intervention, mit dem überraschenden Handeln zu sagen, hey, hallo, was macht ihr da eigentlich? Kann es da überhaupt sein? Wieder geht es auch darum, dass man nicht die Opferrolle annimmt, sondern dass man handelnd bleiben kann. Okay, ihr wollt mein Mantel, das ist Untergewand. Gut, da könnt ihr auch noch den Mantel haben. Und dann müssen nämlich die anderen mir den Mantel zurückgeben, weil das Gesetz sagt, den Mantel dürfen sie nicht nehmen. Dann bin ich wieder in der handelnden Rolle und bin nicht einfach Opfer und stehe da, irgendwie so da, sondern ich kann zeigen, hey, so nicht. Das, was ihr macht, ist nicht gut. Okay, das vermeintlich gerechte Gericht wird durch die Nacktheit vom Schuldner beschämt. Ankläger und Richter erkennen durch die Provokation vielleicht zum ersten Mal, dass da eben nicht so toll ist, was sie machen. Heutige Gerichte dürfen uns Gegenstände wie Kleider, Haushaltsgeräte, Möbel und sogar Fernseher nicht mehr wegnehmen, um unsere Schuld zu begleichen. Das ist eigentlich noch schön. He? Der nächste Satz, auch da geht es um eine paradoxe Intervention. Wenn der eine zwingt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann gang gerade zwei mit ihm. Was heisst das? Auch da, die Leute, die Jesus zugelassen haben, die haben das Hintergrundwissen gehabt. Die haben gewusst, was Jesus hier anspricht. Wir denken einfach, okay, hat noch nie jemand gesagt, noch nie einer gesagt, ich soll mit dem eine Meile gehen oder so. Aber um was geht es? Wir kennen das, was da Jesus beschreibt, auch aus der Bibel. Simon von Kyrene, der ist gezwungen worden von den Römern, das Kreuz von Jesus zu schleppen. Und genau da hat jedem Israeli in dieser Zeit passieren. Die Römer haben die Unterdrückten können zwingen, eine Meile zu gehen mit ihnen. Sie haben sich zwingen, das Material zu tragen. Aber es hat nur eine Meile dürfen sein, nicht zwei. Weil, wenn jemand, wenn jetzt ein Soldat in Israel 2 Meilen genötigt hat, dann hätte der Soldat angeklagt werden können. Die Römer haben ja ein relativ fortschrittliches Rechtssystem gehabt und haben da in den meisten Fällen auch durchgezogen. Also, man hätte nicht 2 Meilen dürfen jemanden nötigen, zum mitzukommen. Was sagt jetzt Jesus? Geht mit! Geht noch eine 2. Meile mit! Jetzt muss wieder der Römer, also der, der hier einem zwingt, muss quasi diese bitten. Ja, es ist schon gut, hey, nein, jetzt gang. Und der, der eigentlich zuerst als Opfer da gestanden ist, weil er mit dem Römer mit hat müssen, steht jetzt nicht mehr als Opfer da, sondern als einer, der handeln kann, der handlungsfähig ist. Und er bringt vielleicht den Römer auch ein bisschen aus der Fassung. Und vielleicht überlegt sich der, okay, ja, das sind ja eigentlich auch nur Menschen. Vielleicht sollte ich das nächste Mal ein bisschen friedlicher handeln. Als Nächste, liebet eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, ist eine Aufforderung zu einer paradoxen Intervention. Jesus zielt auch hier auf eine Veränderung von beiden verfindeten Seiten an. Wir haben doch keine Feinde, gell? Von dem her ist das easy Gebot, wirklich ganz ring. Oder? Zu Zeiten von Corona werden leider viele Feindbilder aufgebaut. Aufbeschworen. Der Bundesrat, die Impfbefürworter, die Impfgegner. Alles sind plötzlich so ein bisschen fast Feinde. Oder wer könnte noch Feind sein? Ja, was auch immer. In dieser Zeit werden Feindbilder gemacht. Und das ist etwas, was wirklich übel ist. Als Christen, wenn die Emotionen hochgehen, Frieden bringen und Brücken bauen, da ist es auch ganz wichtig, wie wir miteinander und übereinander reden. Und der Frieden von Jesus soll auch da drüber stehen. Zurück zum Schluss. Darum soll der vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Heftiges Ziel, hä? Vollkommen sein, wie der himmlische Vater. Im Griechischen kann man da aber auch lesen, ihr werdet vollkommen sein. Man kann es in der Zukunftsform lesen. Ihr werdet vollkommen sein. Ganz vollkommen, das ist uns wahrscheinlich allen klar, da sind wir erst bei Gott. Da sind wir nicht auf dieser Welt. Und gleich, wenn wir und sollen wir den Friedensweg gehen, weil Jesus will uns immer mehr zu diesem Ziel hin verändern. Darum dürfen wir es auch zu unserem täglichen Gebet machen, mach mich zum Werkzeug von deinem Frieden. Jesus, mach mich zum Werkzeug von deinem Frieden. Was das konkret könnte bedeuten, da schauen wir in einem nächsten kurzen Video an.
Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst. Dass ich verzeihe, wo man beleidigt. Dass ich verbinde, wo Streit ist. Dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist. Dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht. Dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält. Dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert. dass ich Freude bringe, wo Kummer wohnt.
Genau, ja, vielleicht habt ihr es gekannt. «Mache mich zum Werkzeug deines Friedens» ist auch ein Lied von Benne Müller, das wir über mehrere Jahre hier auch in der Lenzkirche gesungen haben. Ich habe leider das Lied nie mehr gefunden, aufgenommen, aber als Liedblatt habe ich es ausgedruckt, das Lied hier aussen, für die, die das Lied wieder mal singen wollen. Ich denke, einige kennen es noch auswendig. «Mache mich zum Werkzeug deines Friedens». Ja, ich bete. Vater im Himmel, ohne dich können wir uns, ja, werden wir nicht annähernd vollkommen. Danke vielmals, dass du uns zum Werkzeug von deinem Frieden machen willst. Hilf uns, gerade dort, wo Trennung ist, zu verbinden. Dort, wo Unwort ist, Wort reinzubringen. Verändere du uns und schenke uns tagtäglich durch die Heilige Geist Kraft, um uns für deinen Frieden einzusetzen. Amen.